Ich möchte mit uns heute wieder ins erste Buch Mose einsteigen, in Kapitel 4. Das ist immer wieder interessant, gerade Hebräerbrief und die Mosebücher, die stehen so nah in Verbindung miteinander. Und was wir nicht in den Mosebüchern erfahren, da erfahren wir viel davon im Hebräerbrief, aber auch an anderen Stellen des Neuen Testamentes. Ich möchte mit uns lesen in 1. Buch Mose, Kapitel 4, die Verse 1 bis 12. 1. Mose 4, 1 bis 12. Und hier heißt es: Und Adam erkannte sein Weib Eva. Sie aber empfing und gebar den Kain. Und sie sprach: Ich habe einen Mann bekommen mit der Hilfe des Herrn. Und weiter gebar sie seinen Bruder Abel. Und Abel ward ein Schäfer, Kain aber ein Ackersmann. Es begab sich aber nach Verfluss von Jahren, dass Kain dem Herrn ein Opfer brachte von den Früchten der Erde. Und Abel auch. Er brachte da von den Erstgeborenen seiner Schafe und von ihren Fettesten. Und der Herr sah an Abel und sein Opfer. Aber Kain und sein Opfer sah er gar nicht an. Da ergrimmte Kain sehr und ließ den Kopf hängen. Da sprach der Herr zu Kain: Warum bist du so zornig und lässest den Kopf hängen? Ist es nicht also? Wenn du gut bist, so darfst du dein Haupt erheben. Bist du aber nicht gut, so lauert die Sünde vor der Tür, und ihre Begierde ist auf dich gerichtet. Du aber herrsche über sie. Da redete Kain mit seinem Bruder Abel. Es begab sich aber, als sie auf dem Felde waren, da erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er sprach: Ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach: Was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Und nun sollst du verbannt sein aus dem Land, das seinen Mund aufgetan hat, das Blut deines Bruders zu empfangen von deiner Hand. Wenn du das Land bebaust, so soll es fortan sein Vermögen nicht mehr geben. Unstät und flüchtig sollst du sein auf Erden. Bis hierhin. Das Thema der heutigen Predigt heißt Leben mit dem Tod. Leben mit dem Tod. Vielleicht ein merkwürdiges Thema, doch wir kommen gleich darauf zurück, was es zu bedeuten hat. Vielleicht können sich einige noch an die vergangene Predigt erinnern, wo es hieß: Mensch, wo bist du? Das war das Thema unserer letzten Predigt. Und wir wissen, der Mensch, der hatte sich nach dem Sündenfall vor dem lebendigen Gott versteckt. Warum? Weil er das eine Gebot, das Gott ihm gegeben hatte, übertreten hatte. Dieses eine Gebot, das der Herr dem Menschen, als er noch im Garten Eden war, geboten hatte. Und der Mensch ist durch diese Übertretung des einen Gebotes plötzlich in Sünde gefallen. Plötzlich diese beschämende Nacktheit. Nacktheit äußerlich, aber nicht nur das, sondern vordringlich die Nacktheit, die Bloßheit der Sünde vor Gott. Und dann das schlechte Gewissen, die Angst vor Gott. Und was wird Gott tun? Eventuelle Strafe. Plötzliche Erkenntnis: Wir haben nicht das Gute, sondern das Böse getan. Die Erkenntnis war plötzlich auch da. Das alles war vorher nicht vorhanden. Das haben wir das letzte Mal schon festgehalten. Und dabei hat es Gott, der Herr, doch so ausdrücklich vorher gesagt: Welchen Tages du davon issest oder essen werdest von diesem Baum, musst du unbedingt sterben. Und das ist der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte: Leben mit dem Tod. Gleich wie das Thema dieser Predigt, auch der erste Punkt: Leben mit dem Tod. Wir fragen uns ganz kurz an dieser Stelle: Was hatte der Herr eigentlich damals gemeint? Wenn du von dem Baum issest, musst du unbedingt sterben. Ist der Mensch sofort gestorben? Das ist eine wichtige Frage. Jetzt werden sicherlich einige von euch bestätigen: Nein, der Mensch ist nicht sofort gestorben. Denn wir lesen in Vers 3, hier im 5. Kapitel, dass Adams ganzes Alter 930 Jahre betrogen hatte, als er starb. Also doch nicht sofort gestorben. Musste unbedingt sterben. Liebe Geschwister, es ist für uns ganz, ganz wichtig, an dieser Stelle zu wissen, dass Adam nicht erst mit 930 Jahren gestorben ist, nein, sondern er ist tatsächlich sofort gestorben, als er von der Frucht des Baumes aß. Wie kann ich das so sicher behaupten, dass Adam sofort gestorben ist, als er von der Frucht aß? Wie kann ich das so sicher behaupten? Weil mit dem Essen der Frucht sofort die Sünde aktiv geworden ist. Das war sofort da. Die Sünde ist mit dem Ungehorsam aktiv geworden. Und die Sünde ist Trennung zwischen Gott und Mensch. Das ist bereits ein Sterben. Und die Sünde hat den geistlichen Tod auch sofort verursacht. Die Sünde brachte den geistlichen Tod zwischen Mensch und Gott. Und das geschah im selben Augenblick, wo sie von der Frucht des Baumes gegessen hatten. Also es stimmt, was der Herr gesagt hat. Wenn ihr davon esset, müsst ihr unbedingt sterben. Der geistliche Tod war sofort da mit der Sünde. Erst später kam auch der leibliche Tod hinzu. Das war die Folge des geistlichen Todes und der Sünde. Aber das Absterben von Gott, das war sofort vorhanden. Das trat ein, wie es Gott gesagt hatte. Und der leibliche Tod war lediglich eine weitere Folge. Durch den Ungehorsam kam die Sünde, müssen wir festhalten, ist auch in unserem Leben heute noch so. Durch den Ungehorsam kam die Sünde und durch die Sünde kam die Trennung zwischen Gott und Mensch. Und durch die Sünde kam der geistliche Tod und später dann in Folge der leibliche Tod. Und wir wissen es auch, die wir mit Gott versöhnt sind, die unter uns sind. Auch wir haben noch mit der Sünde zu schaffen. Wir leben in dem Leib der Sünde. Wir leben trotz der Versöhnung mit Gott auch heute noch in diesem gefallenen Leib Adams. Wir wissen, dass uns die Sünde täglich zu schaffen macht. Ich denke, da kann jeder ein Lied davon singen. Sünde macht uns täglich zu schaffen. Ihre Gegenwart ist leider so lange vorhanden, bis wir entweder von dieser Erde abscheiden oder bis wir entrückt werden zum Herrn hin. Dann ist die Sünde, die Gegenwart der Sünde weg. Aber momentan sind wir in diesem gefallenen Leib, wir sind in diesem Sündenleib. Und wir wissen, dass uns die Sünde noch täglich zu schaffen macht. Und wir wissen auch, dass dieser Leib wegen der Erbsünde sterben wird. Entweder wird er ins Grab gelegt oder wird er verwandelt bei der Entrückung. Wir sind gespannt, was mit uns noch geschehen wird. Doch der Geist und die Seele, die werden sofort beim Herrn sein, auch wenn wir noch ins Grab gelegt werden. Der Geist und die Seele werden sofort beim Herrn sein. Und wann dann der Tag der Entrückung und die Auferstehung der Kinder Gottes sein wird, dann werden wir alle den Leib der Herrlichkeit bekommen. An diesem Tag, wo die Auferstehung und die Entrückung sein wird. Und der Apostel Johannes gibt uns diese wunderbaren Worte. Geliebte, wir sind nun Gottes Kinder und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. 1. Johannes 3, Vers 2. Und dann sagt er, wir wissen aber, dass wenn er offenbar werden wird, wir ihm ähnlich sein werden. Wenn er offenbar werden wird, wenn er in den Wolken des Himmels kommen wird und die Begegnung wird ein Luftraum sein in der Entrückung, dann werden wir ihm ähnlich sein. Wir werden dann den Auferstehungsleib haben. Wir werden ihm entgegengerückt werden. Die Begegnung wird nicht auf Erden sein, sondern im Luftraum. Und dann werden wir ihn sehen, sagt Johannes, wie er ist. Gewaltig. Wir werden ihn sehen. Und wir werden ihm, dem Auferstandenen, ähnlich sein. Das ist biblische Wahrheit, liebe Geschwister. Und ich frage uns an dieser Stelle, freuen wir uns darauf? Freust du dich darauf? Oh ja, das ist lebendige Hoffnung. Sei gewiss, der Tag wird kommen und der Tag naht sich. Es wird alles ganz genauso eintreffen. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Und wir werden ähnlich sein, wie er ist. Bereiten wir uns bitte auf diesen Tag vor. Jeden Tag aufs Neue. Der Herr kommt bald. Wir haben so große Anzeichen wie noch nie. Und wir müssen damit rechnen, dass er vielleicht sogar heute kommt. Wir brauchen keine besonderen Zeiten abwarten. Entrückung kann jederzeit sein. Nur lautet die Frage, bist du, sind wir bereit? Der Herr, der kommt, aber er wartet nicht, bis du dich dann vielleicht mal zu ihm bequemt hast oder bis du dich bekehrt hast. Nein, der Tag wird plötzlich sein, in einem Augenblick, und wer zu ihm gehört, wird bei ihm sein, die anderen werden zurückbleiben. Es ist ein gefährliches Spiel, wenn man nicht sich zu ihm bekehrt. Und genau das müssen wir auch den Menschen sagen, dass der Herr kommen wird und dass es in dem Herrn eine lebendige Hoffnung gibt. Denn ohne Jesus Christus haben die Menschen keine Hoffnung, das wissen wir, aber die Menschen draußen wissen es nicht. Sie wissen nur, dass der Tod kommt und dass heute Volkstrauertag ist und dass schlimme Dinge in dieser Welt geschehen. Aber die Menschen draußen, sie haben keine Hoffnung, nein. Sie wissen vielleicht ein bisschen was vom Himmel und von Gott und vom Sterben, aber sie wissen so wenig. Sie wissen nur, dass der Tod kommt und dass sie eines Tages sterben kommen, aber vielmehr nicht. Das kann kein Mensch leugnen. Und seit dem Sündenfall ist der Mensch eben mit dem Tod konfrontiert. Und das ist ja unser Thema heute. Doch nicht nur, weil er eines Tages sterben muss, nein. Sondern weil er jetzt schon von Gott getrennt ist. Das ist das Problem des Menschen, das wir hier seit dem Sündenfall haben. Und der Herr Jesus sagte, auch als er auf Erden war, zu einem seiner Nachfolger oder der Nachfolger werden wollte, in Lukas 9, Vers 60, lass die Toten ihre Toten begraben. Lass die geistlich Toten. Aber wenn du meine Stimme gehört hast, dann folge du mir nach. Du aber gehe hin und verkündige das Reich Gottes. Lukas 9, Vers 16. Lass die Toten ihre Toten begraben. Das Reich Gottes hat Priorität. Und was sagt uns der Herr Jesus an anderer Stelle? Wonach sollen wir zuerst trachten? Ihr wisst es, Matthäus 6, Vers 33. Trachtet aber zuallererst nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Also das heißt, Gottes Sache hat Priorität, nicht andere Dinge. Nicht, was dir und mir heute oder morgen am besten gefällt. Natürlich muss man auch sich um den Lebensunterhalt, um Familie, um alle anderen Dinge kümmern. Aber wir müssen schauen, dass wir die Dinge tun, die Priorität haben in Gottes Augen, dass wir seinen Willen tun. Und nicht mit den Ungläubigen mitschwimmen überall. Wir gehören nicht mehr zu denen. Wir gehören zu Gott. Wir gehören in den Himmel. Da ist unser Bürgerrecht. Also tun wir nicht das, was uns heute oder morgen am besten gefällt oder wozu wir gerade lustig sind oder nicht lustig sind oder wozu wir gerade Lust haben. Nein. Gottes Sache hat Priorität und auch die Gemeinde des lebendigen Gottes hat Priorität. Bedenken wir hierbei die Menschen, welche nicht mit Gott versöhnt sind, die ohnehin geistlich tot sind. Diese Menschen können viele Dinge tun in dieser Welt. Ja, die können auch andere begraben, wie es der Herr zu dem anderen, zu diesem Nachfolger gesagt hat. Lass doch die, die ohnehin, die schon geistlich tot sind, ihre Toten begraben. Aber folge du mir nach, du hast was anderes gehört. Und der Herr Jesus sagt hierbei, geistliche Dinge können nur diejenigen tun, welche mit Gott versöhnt sind, welche den Geist Gottes haben. Das können nämlich die geistlich Toten nicht tun. Vielleicht meinen sie es manchmal, aber sie können es nicht. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns nicht in diese Welt verlieren. Wir sind zwar in diese Welt gestellt, aber wir sollen uns nicht darin verlieren. Sondern dass wir den Willen Gottes inmitten dieser Welt zur Ausführung bringen. Und das ist eine große Herausforderung. Das weiß ich selbst auch. Jeden Tag ist es auch für mich eine Herausforderung. Den Willen Gottes in dieser Welt zur Ausführung zu bringen. Die geistlich Toten dagegen haben nur dieses Leben vor Augen. Das diesseitige. Sie kennen nicht die Wahrheit über das, was der Tod in Wirklichkeit bedeutet. Sie kennen nicht die Wahrheit, dass sie nach dem Sterben ins Totenreich hinabfahren werden. Das ist die Wahrheit. Und wenn sie im Totenreich sind, kommen sie nicht mehr heraus, bis sie der Herr herausholt. mit dem Leib der Niedrigkeit und sie vor sein Gericht stellt. Und dann kommen sie vor Gottes Gericht. Und dann zeigt ihnen Gott, wie sie gelebt haben und warum sie ihn abgelehnt haben. Und er zeigt ihnen die Chancen, die sie gehabt haben. Und dann wird noch geschaut im Buche des Lebens, ob jemand eingeschrieben ist, aber wird wohl niemand mehr gefunden werden. Und dann kommt der zweite Tod, und das ist der ewige Tod, das ist der Feuersee, das ist die ewige Verdammnis. Das ist kein Spiel. Und wir sind hier mit eingesetzt vom Herrn, um Menschen zu rufen und zu retten. Wer sagt es den Menschen? Und wenn sie schon nicht drauf eingehen, dann sagen wir es ihnen wenigstens, dass wir nicht an ihnen schuldig werden. Vielleicht hat es der eine oder der andere auch in den Medien erfahren oder gehört, dass gerade in diesen Tagen im ersten deutschen Fernsehen eine besondere Themenreihe läuft. Ich fand es sehr interessant, das Thema dieser besonderen Reihe lautet, wie unser Predigtthema heute. Und auch der erste Punkt, Leben mit dem Tod. Interessant. Ganz bestimmt möchte ich an dieser Stelle keine Werbung für das Fernsehen machen. Doch als ich davon gehört hatte, da dachte ich, das ist doch genau das Thema, mit welchem die Menschen seit dem Sündenfall bis heute zu schaffen haben. Genau das. Und man sieht, es macht ihnen irgendwo zu schaffen. Sie haben Ungewissheiten. Leben mit dem Tod, wie kommen wir damit klar? Der Tod ist Realität. Der kann jeden treffen. Irgendwann sowieso. Und da gibt es doch Diskussionen über den Tod ohne Ende. Auch Fragen ohne Ende. Etwa, wie können wir mit dem Tod leben? Oder wie kommen wir mit dem Tod zurecht? Vielleicht auch, wie können wir ihn zurechtbiegen? Können wir den Tod auch angenehm gestalten? Können wir uns eventuell mit dem Tod anfreunden? Oder ist der Tod der größte Feind des Menschen? Bei der ARD-Themenreihe geht es darum, um Sterbebegleitung oder auch um das Thema Sterbehilfe, wird auch immer aktueller. Es geht um Patientenverfügung. Es geht um Bestattung und Begräbnis. Es geht um Trauer und Trost. Es geht um mancherlei Vorstellungen auf das, was wohl danach kommt und so weiter. Nun, der Mensch, der hatte sich durch die Sünde den Tod eingehandelt, das wissen wir. Und jetzt muss er auch damit leben. Aber wie gut, dass Gott mit dem Menschen weitergemacht hat, dass er den Menschen wieder einen Zugang zu sich geschaffen hat, zumindest dem ersten Ehepaar Adam und Eva, hat er Pelzröcke gemacht. Da ist Bedeckung der Sünden geschehen durch das Blut von Tieren. Anschließend musste Adam und seine Frau Eva den Garten Eden verlassen. Gott hat sie hinausgetrieben. Und sie mussten mit den Folgen des Sündenfalls leben. Ab sofort mit Schmerzen Kinder gebären, im Angesicht des Schweißes das Brot essen, auf einem verfluchten Erdboden wohnen, eine gefallene Schöpfung mit Dornen und Disteln und dann noch zusätzlich die Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und sie haben erkannt, wir haben ganz schön hier mit der Macht des Bösen zu schaffen. So ganz andere Lebensbedingungen als vorher vor Adam und Eva. Und ich möchte an dieser Stelle noch ganz kurz fragen, was heißt eigentlich Adam? Adam bedeutet eigentlich nichts anderes als Mensch. Beziehungsweise geht aus dem hebräischen Wort Adama hervor. Adama, das heißt so viel wie Staub von der Erde. Manche übersetzen es auch mit Rot, vielleicht ist es mit rötlichem Staub oder Erde gemeint. Adama, Staub der Erde. Adam, Mensch. Und worin liegt die Bedeutung von dem Namen Eva? Eva bedeutet eigentlich nichts anderes als Leben. Hebräisch Chava. Man kann mit Recht sagen, Eva ist die Stammesmutter aller Menschen. Die Stammesmutter aller Menschen. Das bestätigt uns auch 1. Mose 3, Vers 20, wenn wir hier in unseren Text reinschauen. Noch im Vorfeld 1. Mose 3, Vers 20, worin es heißt, und Adam nannte sein Weib bzw. seine Frau Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Das ist sie bis heute. Kommen wir jetzt zu Kapitel 4 und betrachten wir den Menschen unter diesen neuen Lebensbedingungen nach dem Sündenfall. In Kapitel 4 lesen wir im ersten Vers von der ersten Geburt. Hier Vers 1. Und Adam erkannte sein Weib Eva, sie aber empfing und gebar den Kain. Und sie sprach, ich habe einen Mann bekommen mit der Hilfe des Herrn. Das war sensationell, wenn wir uns da mal ein bisschen reindenken. Sensationell. Kain war der erste Mensch, der von Menschen gezeugt und von Menschen geboren wurde. Natürlich mit Gottes Hilfe. Schön, dass es hier auch dabei steht, was Eva sagt. Ich habe einen Mann bekommen mit der Hilfe des Herrn. Sie hat Gott nicht ausgeklammert. Und wenn wir darüber nachdenken, jede Geburt ist heute noch sensationell. Jede Geburt ist eigentlich ein Wunder Gottes und geschieht letztendlich nur mit Gottes Hilfe, wenn es auch viele nicht anerkennen. Adam und Eva mussten erkennen, es verhält sich so, genauso wie es Gott vorausgesagt hatte, dass die Frau mit Schmerzen Kinder gebären wird und so weiter. Später wurde dann Abel geboren, 1. Mose 4, Vers 2 heißt es, und weiter gebar sie seinen Bruder Abel. Und beide Männer oder beide Söhne wuchsen zu Männern heran. Und dann heißt es in 2, und Abel ward ein Schäfer und Kain aber ein Ackersmann. Wir wollen uns auch kurz fragen, was eigentlich der Name Kain bedeutet. Kain. Kain heißt eigentlich übersetzt Erwerb. Erwerb. Also erster Sohn Adams, kann auch sagen, der Sohn wurde erworben durch Gottes Hilfe. Kain geht aus dem hebräischen Wort Gana hervor. Dies bedeutet gründen, schaffen, erwerben. Ist auch eine schöne Sichtweise auf den Charakter von Kain, wenn wir das nachher betrachten. Und was bedeutet der Name Abel, der zweite Sohn? Abel bedeutet so viel wie Hauch, Hauch oder Nichtigkeit. Abel kommt aus dem hebräischen Wort Habel. Und dieses Wort bezieht sich auf das Vergängliche, auf das hauchartige Leben des Menschen. Das Wort Habel wird oft in Bezug auf Vergänglichkeit gebraucht, zum Beispiel Psalm 39, Vers 12. Jeder Mensch ist nur ein Hauch, heißt es dort. Oder wie es Hiob sagt in Kapitel 7. Meine Tage, die sind ein Hauch. Ist alles so vergänglich. Also Kain, der Erwerb, Gründen, Schaffen, und Abel, der Hauch bzw. die Nichtigkeit. Und beide Söhne von Adam und Eva werden tatkräftige Männer, es verfließen natürlich Jahre. Beide verdienen irgendwann ihr Brot im Schweiße ihres Angesichtes, genauso wie es auch Gott vorausgesagt hatte, sicherlich auch schon Adam. Kain wurde ein Ackersmann. Und von Abel lesen wir, dass er ein Schafhirte geworden ist. Also beide gingen einem Beruf oder einem Gewerbe nach. Und noch etwas. Beide haben von Geburt an die Erbsünde in sich. Das, was Adam und Eva von Anfang an nicht in sich hatten. Aber nach dem Sündenfall hatten auch Adam und Eva die Erbsünde in sich. Und Kain und Abel waren die ersten Nachkommen, welche die Erbsünde auch in sich hatten. Diese Sünde, die Erbsünde, die jeder Mensch bis zum heutigen Tag in sich trägt. Nun heißt es in unserem Text in Kapitel 4, Vers 3 und 4. Es begab sich aber nach Verfluss von Jahren, also es ging eine lange Zeit vorbei, dass Kain dem Herrn ein Opfer brachte von den Früchten der Erde. Und dann in Vers 4. Und Abel, auch er brachte dar, von den Erstgeborenen seiner Schafe und von ihren Fettesten. Also das ist das zweite, der zweite Punkt. Das Opfer. Das Opfer. Erster Punkt, Leben mit dem Tod. Zweiter Punkt, das Opfer. Sicherlich hatten Kain und Abel viel von ihren Eltern gehört, dass es Gott wirklich gibt. Und wie schön es doch damals im Garten Eden war, wo noch kein Schweiß da war und wo sie noch nicht in dieser gefallenen oder verfluchten Erde waren. Und wie schlimm doch auch damals diese Verführung mit der Schlange war. Sicherlich haben das die Eltern ihren Kindern mitgeteilt. Allein schon die Aussagen ihrer Eltern mussten dem Kain und Abel gezeigt haben, wie liebend, herrlich, heilig, aber auch wie gerecht Gott ist. Und wie er auf der anderen Seite auch Sünde straft. Rein äußerlich, da war zwischen Kain und Abel kaum ein Unterschied zu finden. Natürlich haben sie unterschiedlich ausgesehen, aber sonst war kein großer Unterschied. Außer, dass sie noch verschiedene Berufe ausübten. Aber beide waren außerhalb vom Garten Eden geboren worden. Beide waren Söhne des gefallenen Adams. Beide hatten die Erbsünde in sich, wie wir es vorhin gesagt hatten. Beide waren von Natur Sünder. Keiner der beiden war vor Gott schuldlos. Beide wussten, eines Tages müssen wir sterben. Da kommt auch der leibliche Tod. Und wir sehen auch, dass beide das Verlangen hatten, sich Gott zu nahen und Gott zu gefallen. Doch diesbezüglich finden wir zunächst auch keinen Unterschied. Denn beide kamen auf die Idee, Gott ein Opfer darzubringen. Und beide bauten einen Altar. Vielleicht haben sogar beide Altare ähnlich ausgesehen. Und beide zündeten aller Wahrscheinlichkeit ein Feuer an. Naja, aber was man auf den Altar so drauflegt, das ist ja nicht so entscheidend. So dachte zumindest Kain wahrscheinlich. Am besten bringt jeder das, was er selbst für richtig hält. Kain war ja ein Ackersmann, haben wir vorhin gelesen. Und was war für ihn am naheliegendsten, dass er Gott von den Früchten bringt, welche er von seinen Feldern geerntet hat? Was kann man ernten von einem Acker? Vielleicht kommt uns da als erstes Getreide und Korn in den Sinn, dass er Getreide angepflanzt hat. Oder hat er auch Salat und Gemüse angepflanzt, Kohl und Kohlrabi und anderes. Vielleicht hat er auch viele schöne Blumen auf seinem Acker, wir wissen es nicht. Aber letztendlich war es das, was er mit seiner Händewerk im Schweiße seines Angesichtes erarbeitet hat. Er hat hart gearbeitet, er war ein Ackersmann, harte Arbeit. Und Kain, der konnte sicherlich zu Gott sagen, Herr, ich habe hart gearbeitet, ich habe Schwülen an meinen Händen und ich möchte dir gerne etwas davon abbringen, ich möchte gerne dir etwas auf den Altar geben von dem, was ich erarbeitet habe. Ich habe viel getan, ich habe mich angestrengt, aber ich möchte dir etwas davon geben, Herr. Und ich denke, auf den ersten Blick könnte man prinzipiell überhaupt nichts dagegen sagen. Hat alles sehr gut ausgesehen. Dass Kain hier etwas dem Herrn auf den Altar bringen möchte. Wenn wir nicht im Hintergrund wissen, dass in Kain die Sünde gewohnt hat und dass Kain ein sündiger Mensch war, und dass es ein Mensch war, der jetzt die Gemeinschaft mit Gott gesucht hat. Und ich frage uns, ist da nicht auch eine große Parallele zu finden zu den Menschen in der heutigen Zeit? Doch, ganz bestimmt. Wenn wir es genau nehmen, dann ist Kain ein Vorbote aller religiösen und selbstgerechten Menschen von heute. Es gibt viele Menschen, welche hart arbeiten, auch in unserem Land, und die gerne etwas davon abgeben, müssen nicht unbedingt Ackersleute sein, nicht unbedingt Landwirte, auch andere Leute, die in Produktionen, Gewerbe arbeiten oder egal wo. Es sind viele Leute in unserem Land, die ein vorbildliches Leben führen, die hart arbeiten, die da und dorthin ihr Herz verlieren, um als Spenden zu geben, Nächstenliebe betreiben, humanitäre Organisationen unterstützen. Oder sie geben etwas zum Unterhalt von Kirchen. Viele haben sogar schon fast ihr ganzes Hab und Gut den Armen gegeben. Andere sind ins Kloster gegangen. Andere versuchen ein ordentliches Leben zu führen und denken dabei, da kann Gott mir doch nichts anhaben. Ich versuche doch das Bestmögliche, wenn ich alles nach bestem Gewissen tue. Und schließlich kann ich da Gott schon irgendwann etwas entgegenhalten. Eigentlich kann Gott gar nichts gegen mich haben. Wenn ich so gut gelebt habe, dann müssen mir vielleicht letztendlich auch die Tür zum Himmel offen stehen, wenn es den Himmel wirklich gibt. Doch da gibt es dasselbe Problem wie bei Kain. Auch die Menschen von heute, sie tragen die Sünde in sich. Und sie sind von Gott getrennt, das müssen wir ganz klar sehen. Viele Menschen, die haben erkannt oder intuitiv begriffen, auch anhand der Schöpfung, dass es Gott gibt. Und Gott hat den Menschen auch eine Intuität ins Herz gelegt, dass es ihn gibt. Auch Römer 1, Vers 20 haben wir neulich schon mal untersucht, dass Gott erkennbar ist durch sein unsichtbares Wesen, und das ist seine ewige Kraft und Gottheit. Und sie wird seit Erschöpfung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen. Und da sagt Gott in Römer 1, Vers 20 so, dass sie keine Entschuldigung haben. Jeder Mensch kann erkennen, dass es Gott gibt. Der Mensch kann es erkennen. Und wenn man draußen die Menschen fragt, soll irgendjemand, glauben sie an Gott? Dann können es viele Menschen auf Anhieb sagen, ja, natürlich glaube ich an Gott. Gerade wenn es Moslems sind, die glauben an einen anderen Gott, oder an Katholiken, ja, natürlich glaube ich an Gott. Wie kann man was anderes behaupten? Natürlich gibt es auch andere, es gibt auch Atheisten, das ist auch klar. Doch hierbei stellt sich dann die zusätzliche Frage, natürlich an welchen Gott die Menschen glauben. Heute gibt es viele, die einfach sagen, ja, ich glaube an eine höhere Macht. Das ist ein ganz oft, ein ganz häufiger Begriff heute. Ob man dies nun Gott oder etwas anderes nennt, das ist ihnen egal. Andere glauben an scheinbare Gottheiten ihrer Religion, der sie anhängen. Doch wir wissen, dass in diesen Religionen nicht der lebendige Gott ist, sondern es sind die Finsternismächte, die sich da breit machen. Aber ich bin überzeugt, auch wenn wir Kain gefragt hätten, ob er an Gott glaubt, dann hätte er uns sofort gesagt, ja, natürlich glaube ich an Gott. Gibt nichts anderes für mich. Ich glaube an den Gott meiner Eltern. An diesen Gott, welcher Himmel und Erde und auch den Garten Eden und den Menschen erschaffen hat. Vielleicht hätten wir oder hättest du zu Kain gesagt, tja, da bin ich echt überrascht, Kain. Schön, das freut mich für dich, dass du an Gott glaubst. Vielleicht wären wir sehr zufrieden mit Kains Aussage. Und wir würden ihm vielleicht noch raten, ja, wenn du schon an Gott glaubst, dann such dir bitte noch eine bibeltreue Gemeinde, dann passt alles. Doch, liebe Geschwister, wenn das unser ganzer Rat wäre, dann würden wir grundlegend etwas falsch machen. Und das sind die Dinge, die uns auch manchmal ein bisschen verblenden. Denn die alles entscheidende Frage lautet nicht, ob jemand an Gott glaubt. Nein. Sondern die alles entscheidende Frage lautet, ob jemand weiß, dass er verloren ist. Beziehungsweise, ob er mit Gott versöhnt ist. Das müssen wir die Menschen fragen. Weißt du, dass du verloren bist? Und weißt du, dass dieser Gott, an den du glaubst, dass er dich retten will, dass dieser Gott alles für dich getan hat, um dich mit ihm selbst zu versöhnen? Es genügt bei weitem nicht, nur an die Existenz Gottes zu glauben. Es gibt auch viele Katholiken, die sagen, ja, ich glaube, dass es Jesus Christus gibt, kein Problem für mich. Aber sie glauben letztendlich nur an die Existenz. Sondern es ist unbedingt erforderlich, sich mit dem lebendigen Gott versöhnen zu lassen. Das ist entscheidend. Und jetzt sind wir wieder bei Kain. Kain hat gemeint, er kann sich diesem heiligen und lebendigen Gott mit den Früchten seines Feldes nahen. Die hat er auf den Altar gelegt. Er kann sich Gott mit den Früchten des verfluchten Erdbodens nahen. Hat sie von dem verfluchten Erdboden genommen. Er hat gemeint, er kann sich mit den Früchten des Schweißes seines Angesichtes dem heiligen und lebendigen Gott nahen. Schau mal, Gott, so viel habe ich gearbeitet. So viel habe ich geleistet. Ja, du hast es mir gelingen lassen. Hier ist das Werk meiner Hände. Extra für dich, ich leg's dir auf den Altar. Wir lesen hier in Vers 3: Es begab sich aber nach Verfluss von Jahren, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten der Erde. Und beim Lesen dieses Satzes, da erkennen wir eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, dass Kain keine Ahnung von Gott hatte. Kain und keine passt ja auch zusammen. Kain hatte keine Ahnung von Gott. Er behandelte Gott wie jemanden, an den man ein Almosen oder an den man Steuern abgeben muss. Vielleicht noch ein Stück weit Dankbarkeit dahinter. Aber er zeigt uns die völlige Unwissenheit über die Forderungen Gottes. Dass nämlich Gott das Sagen hat, wie man sich zu ihm nahen soll. Und dass das nicht der Mensch zu bestimmen hat. Wohl er könnte auch nicht seinen eigenen Charakter und seine Stellung als verlorener, elendiger und schuldiger Sünder. Nicht umsonst heißt es dann in Vers 5, aber Kain und sein Opfer sah Gott gar nicht an. Da ergrimmte Kain sehr und ließ den Kopf hängen. Aber wir müssen das ein für alle Mal festhalten. Man kann zu Gott nicht mit eigenen Leistungen kommen. Man kann sich Gott nicht mit eigenen Leistungen nahen. Oder du musst erst mal so und so und so gut werden, bis dich Gott mal annimmt. Nein. Oder dass jemand denkt, och, was bin ich doch für ein guter Mensch. Was bin ich doch für ein toller Mensch. Hab viel geleistet. Hart gearbeitet. Das muss doch Gott gefallen. Ja, andere, die vielleicht nicht so sind wie ich, die haben weniger Chancen. Aber wisst ihr, was Gott tut? Er macht einen Querstrich. Durchweg nein. Gott sieht nicht einmal solche Menschen an, heißt es hier. Er hat das Opfer zumindest von Kain überhaupt nicht beachtet. Sondern keine Beachtung. Und so ist es genau auch mit den Bemühungen vieler, vieler, Abertausender von Menschen von heutzutage. Auch mit den Bemühungen all dieser vielen Religionen, die wir hier auf Erden haben. Wie sehr sich doch die Menschen bemühen und abmühen, vielleicht irgendwie sich Gott zu nahen, sich zu bemühen, von unten nach oben. So sieht Gott ihr Opfer nicht einmal an. Es macht keinen Eindruck vor ihm. Warum nicht? Weil es nicht der Weg ist. Es ist nicht der Weg, den Gott geschaffen hat. Gott kann mit keinem Menschen Gemeinschaft haben, wenn es nicht über den Weg des Blutes geschieht. Hebräer 9, Vers 22b. Ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Die Sünde muss bereinigt werden durch einen Stellvertreter. Damals waren es Tiere. Und dabei taugen die eigenen Leistungen zunächst überhaupt gar nichts. Hier gilt das Wort aus Römer 3, Vers 12. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Frage, das müssen wir uns überlegen. Kann die Mühe eines Sünders den Fluch und den Makel der Sünde wegwischen? Kann das die Mühe eines Sünders tun? Kann die Bemühung des Sünders den Anforderungen des heiligen Gottes Genüge leisten? Kann der Sünder sich selbst von der Sünde befreien? Kann sich der Sünder vom Tod oder vom Totenreich befreien? Nein, niemals. Aber leider, leider meinen das viele Menschen. Sie meinen, sie könnten es tun oder sie würden es vielleicht schaffen. Viele meinen es sehr ernst und doch ist der Weg verkehrt. Und merken wir uns, der Kain-Gottesdienst, wenn wir es mal so nennen dürfen, der Kain-Gottesdienst, der hat sich über die ganze Erde verbreitet. Es ist der Gottesdienst jeder unbekehrten Seele und jedes Religionssystems unter der Sonne. Der Kain-Gottesdienst. Eine schlimme Sache. Und was ist bei diesen Menschen, wenn sie erkennen, dass ihre eigenen Bemühungen und Religiositäten wertlos sind? Dann werden sie wie Kain. Von Kain heißt es hier, da ergrimmte Kain sehr und ließ den Kopf hängen. Ho,
Meine Leistungen werden nicht anerkannt. Gibt's ja gar nicht. Schande. Darf ja nicht wahr sein. Und dann sehen sie diejenigen, die irgendwie anders sind als sie, die scheinbar vor Gott angenehm sind. Jetzt sieht nämlich Kain auf seinen Bruder Abel. Ah, Abel hatte auch ein Opfer dargebracht. Und wie sieht's da aus? Vers 4. Und Abel, auch er brachte da von den Erstgeborenen seiner Schafe und von ihren Fettesten. Und was heißt es in Vers 5 im Anfang? Und der Herr sah an Abel und sein Opfer. Abel brachte zwar auch ein Opfer dar, mit dem er im Beruf zu tun hatte. Abel war ja Schafshirte. Also war es für ihn natürlich auch, könnte man annehmen, das Naheliegendste, ein Schaf auf den Altar zu legen. Sicherlich war das für Abel sehr naheliegend. Doch wir müssen es wissen, bei Abel, da ging es tiefer. Das war von ihm nicht berufsabhängig. Natürlich hatte er als Hirte und Schafshirte natürlich vielleicht mancherlei Erfahrungen gemacht, vielleicht auch mehr Gedanken fassen können über Schafe und Herde, über Gott. Zumindest hatte Abel etwas mehr Erkenntnis als Kain. Und das Neue Testament gibt uns auch hierüber Aufschluss. Alexander hat uns ja vorhin Hebräer 11 gelesen. Dort heißt es von Abel in Hebräer 11, Vers 4, durch Glauben brachte Abel ein größeres Opfer dar als Kain. Durch Glauben steht hier. Und durch ihn erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei, indem er über seine Gaben Zeugnis ablegte. Und dadurch und durch ihn redet er noch, wiewohl er gestorben ist. Also Abel, der wusste schon etwas davon, dass seine Leistungen nicht ausreichen. Abel wusste, meine Leistungen, die genügen nicht. Die genügen niemals, um vor Gott gerecht zu werden. Ich muss etwas anderes darbringen. Und sicherlich wusste er von seinen Eltern, dass damals Gott das Blut von Tieren vergossen hatte und seinen Eltern Felle von Tieren gemacht hatte. Er wusste, Anstrengungen reichen nicht, um mit Gott versöhnt werden, um Sünden zu bedecken oder wegzunehmen. Anstrengungen reichen nicht, um vor Gott wohlgefällig zu werden. Zumindest nicht aufs Erste. Nein, er hatte erkannt und glaubte, dass er nur durch das Blut zu Gott kommen konnte. Dass es nur über das Blut möglich war, Sündenvergebung vor Gott zu bekommen. 3. Mose 17, Vers 11 ist so eine eindringliche Stelle, wo Gott uns da ein ganz klares Wort weitergibt. Das sollten wir mal aufschlagen zusammen. 3. Mose 17, 11. Gerade auch das dritte Buch hat ja viel, viel mit der Heiligkeit Gottes zu tun. Und wo das Opfer im Zentrum steht. Aber wo das Opfer im Zentrum steht, da steht auch vielmehr das Blut im Zentrum. 3. Mose 17, 11, da sagt Gott, denn die Seele des Fleisches ist im Blut. Und ich habe es euch auf den Altar gegeben, um Sühne zu erwirken für eure Seelen. Denn das Blut ist es, das Sühne erwirkt, durch die in ihm wohnende Seele. Natürlich war ein Tier kein vollwertiger Stellvertreter für einen Mensch. Aber wenn das Blut des Tieres geflossen ist, dann ist hier eine Seele auf den Altar gelegt worden. Ein Stellvertreter. Und da wusste Abel ein Stück weit davon. Und deshalb brachte Abel ein Tier auf den Altar. Ich denke nicht, weil er vordringlich ein Schafshirte war, sondern weil er davon wusste. Eines seiner Erstgeborenen, heißt es in 1. Mose 4. Ja, es heißt sogar eines der fettesten. Abel nahm eines der besten Tiere, das er nur finden konnte in seiner Herde. Abel hatte den besten Stellvertreter hergenommen, den er finden konnte, und hat diesen Stellvertreter auf den Altar gelegt. Das Blut ist geflossen. Ein erstgeborenes
wohl ein makelloses Opfer. Und liebe Geschwister, da sind wir wieder beim Evangelium pur, bereits im ersten Buch Mose. Denn wir haben diese große Parallele, dass auch für uns ein Erstgeborener dahingegeben wurde. Für dich und für mich, Jesus Christus, der Sohn Gottes selbst. Er hat sich für dich und für mich dahingegeben. Als was? Als ein unschuldiges und unbeflecktes Lamm. 1. Petrus 1, Vers 19. Und wir wissen es bei der Taufe des Herrn Jesus, als er sich im Jordan von Johannes dem Täufer taufen ließ. Da kam eine Stimme aus dem Himmel, wie nachher auch bei der Verklärung auf dem Berge, wo der himmlische Vater vom Himmel sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Und jetzt ist die Frage, an wem hat Gott noch wohlgefallen? An den Leuten, die selbstgerecht vor ihn treten und sagen, na, ich habe ja was getan. Oder sind es die Leute, die durch das Blut Erlösung erfahren haben, die durch das Blut Jesu erlöst sind? Zunächst ohne eigenes Hinzutun, wohlgemerkt, nur durch den Glauben an Jesus Christus und an sein Erlösungswerk und durch den Glauben an ihn und an sein Erlösungswerk, durch sein Blut Sündenvergebung und Erlösung haben. Und durch sein Blut und durch die Sündenvergebung Zugang zu diesem heiligen und lebendigen Gott haben. Und wer durch den Sohn zum Vater kommt, ist der wohlgefällig vor Gott? Der ist wohlgefällig vor Gott, weil er durch den Sohn gerecht gemacht wurde. Egal wie sein momentaner Zustand ist. Natürlich wissen wir, Gott erzieht auch seine Kinder. Und er möchte uns weiterbringen in der Heiligung. Er möchte uns nicht so lassen, wie wir sind. Aber zunächst ohne unser eigenes Hinzutun. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du errettet, du und dein Haus. Das Blut Jesu reinigt dich von aller Sünde, nicht deine Werke. Das müssen wir festhalten. Und liebe Geschwister, wenn jemand etwas anderes sagt, du musst noch das und das und das hinzutun zu deiner Bekehrung, muss man sagen, das ist Sünde vor Gott. Nämlich alle Werke, die fallen weg. Wir sind nicht aus Werken errettet, niemals. Und stütze dich auf das Wort Gottes. Wie es an vielen Stellen heißt, aus Gnaden seid ihr errettet, nicht aus Werken. Aber du musst es auch annehmen, dass es aus Gnaden geschieht. Es ist keine billige Gnade. Es ist eine sehr, sehr teure Gnade durch das kostbare Blut Jesu. Aber wenn es Gott sagt und du daran glaubst, dann darfst du dich darauf stützen, du bist in Zeit und Ewigkeit errettet. Aber dann bekenne es bitte auch und sag es anderen. Denn wenn du es nicht bekennen kannst, dann glauben wir es auch nicht, dass du errettet bist. Denn was im Herzen gegriffen hat, das kann man auch mit dem Mund bekennen. Das zeigt die Bibel. Ich frage uns, wie könnten wir jemals eine vollständige Erlösung haben, wenn Jesus Christus nicht für dich und für mich am Kreuz gestorben wäre, wenn er sich nicht für dich und mich ans Kreuz geschlagen lassen hätte? Wie könnten wir jemals mit Gott versöhnt werden, wenn der Sohn Gottes nicht für dich und für mich sein Leben am Kreuz gelassen hätte und sein kostbares Blut nicht vergossen hätte? Liebe Geschwister, keiner von uns hätte eine Chance, nicht einer. Wir könnten uns noch so abrappeln und noch so bemühen. Keiner hätte eine Chance. Wir würden mit unseren eigenen Bemühungen dastehen, wie Kain. Da, ich gebe dir meine Leistungen, ich gebe dir meine Feldfrüchte, ich gebe dir alles, was ich habe. Gott sagt, brauche ich nicht. Ich möchte nicht deine Leistungen, möchte nicht deine Feldfrüchte. Ich möchte glauben und ich möchte ein Opfer auf dem Altar. Ein wahres Opfer. Ich möchte Blut fließen sehen. Es muss jemand sterben für deine Missetaten und für deine Sünden. Da muss Blut fließen, alles andere taugt nichts. Und das Blut Jesu Christi, oder damals das Blut von Tieren, reinigt dich von allen Sünden. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Das ist die biblische Wahrheit. Wenn Jesus sein Leben nicht gegeben hätte, dann gäbe es für uns keine Rettung. Und wenn er in die Welt gekommen wäre und nur in der Welt umhergegangen wäre, wie so viele andere Religionsstifter, obwohl er ja viel mehr getan hat als andere Religionsstifter. Er war ja der Herr und ist es heute noch.
Aber wenn er nur in der Welt gewesen wäre und humanistische Werke getan hätte oder gute Werke getan hätte unter den Menschen, dann wäre das auch sehr schön und vorbildlich gewesen.
Doch wäre der Vorhang zum Allerheiligsten jemals zerrissen? Der wäre wahrscheinlich heute noch im Tempel in Jerusalem. Vielleicht würde der Tempel auch noch stehen.
Der Zugang zum Allerheiligsten hier im irdischen Tempel, aber auch im himmlischen Tempel, der wäre niemals aufgegangen. Der Vorhang wäre niemals zerrissen. Erst als der Jesus am Kreuz rief, es ist vollbracht,
Telestai, es ist alles bezahlt, dann riss der Vorhang von oben und bis unten in zwei und der Zugang ins Allerheiligste war frei.
Und heute hat jeder Zugang ins Allerheiligste, wer an ihn glaubt,
wer durch sein Blut die Erlösung bekommt. Wie wunderbar ist es, dass der Herr Jesus alles vollbracht hat.
Ohne den stellvertretenden Opfertod des Herrn Jesus Christus hätten wir keinerlei Hoffnung. Gott würde uns in die Verdammnis schicken, er müsste es tun. Wir wären verloren wie die anderen. Es würde nur noch heißen, wie das Thema heute, Leben mit dem Tod.
Mehr wüssten wir nicht. Doch wenn wir mit Gott durch das Blut und Erlösungswerk seines Sohnes versöhnt sind,
dann hat Gott uns auch die Möglichkeit geschenkt, für ihn viele Werke zu tun. Und dass wir uns für ihn jetzt anstrengen, für ihn leben. Dann sollen diese Werke aber nicht mehr dazu dienen, um Gott zu nahen. Nein, sondern wir tun es aus Dankbarkeit, weil er uns errettet und erlöst hat.
Ja, da dürfen wir uns bemühen, da dürfen wir uns anstrengen, wir sollen es.
Und wir tun es, damit der Herr Jesus durch unser Leben geehrt und verherrlicht wird.
Bei allem, was er uns zeigt, was es zu tun gibt, dürfen wir sagen,
danke, lieber Vater im Himmel, dass ich dir auch mit dieser Sache dienen darf.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich werde unserem himmlischen Vater immer dankbarer für die Möglichkeiten, die er mir gibt, ihm zu dienen in irgendeiner Weise, ob es kleine oder große Dinge sind. Und nimm es auch von dieser heutigen Predigt mit. Es ist ein Vorrecht, für Gott zu leben. Es ist ein Vorrecht, Gott zu dienen. Nicht um ihm Leistungen vorzuhalten, sondern aus Dankbarkeit für die Erlösung. Im Alltag, im Beruf, in der Familie, in der Gesellschaft und natürlich auch in der Gemeinde. Gott zu dienen, das ist ein hohes Amt. Kommen wir noch kurz zu einem dritten und letzten Punkt. Die Folgen des Opfers. Die Folgen des Opfers. Die Folgen des Opfers, Gedankenstrich der Brudermord. Jetzt wird es interessant. Und ihr seht, jetzt wird es wiederum offenbar, was es heißt, mit dem Tod zu leben.
Kein ergrimmte sich über seinen Bruder Abel.
Kein, der ward neidisch auf seinen Bruder. Er hatte bittere Neid in seinem Herzen. Doch lesen wir Vers 6 und 7. Gott sagte zu ihm, Kain, warum bist du so zornig und lässt den Kopf hängen?
Ist nicht also, wenn du gut bist, so darfst du dein Haupt erheben. Bist du aber nicht gut, so lauert die Sünde vor der Tür und ihre Begierde ist auf dich gerichtet. Du aber herrsche über sie.
Noch war nichts geschehen. Es war nur die Stellung, die Kain eingenommen hatte. Abstand zu Abel, Abel neidisch. Und Kain hätte doch so viel von Abel lernen können.
Er hätte ganz sich genauso wie Abel verhalten können, wenn er sich nur gebeugt hätte, der Kain. Hätte so machen können wie Abel auch, dann wäre es vor Gott wohlgefällig gewesen. Auch Kain hätte erkennen können, an Abels Verhalten und an Abels Opfer, was vor Gott wohlgefällig ist.
Wir sehen an dieser Stelle sogar, dass Gott dem Kain in seiner Liebe nachgegangen ist, wie Gott heute sicherlich jedem Menschen nachgeht. Und wie Gott dem Kain hier ins Gewissen gesprochen hat.
Hallo Kain, du hast keinen Grund zornig zu sein. Ich kenne dich, wie es aussieht bei dir. Und Gott kennt jeden Menschen. Für Kain wäre es nur eine Frage gewesen der Verständigkeit. ein bisschen aufs Gewissen zu hören, da wo Gott auch reinspricht, wo Gott Einfluss nimmt. Verständigkeit und sich nicht so über Gott zu erheben und über seinen Bruder Abel. Einfach sich mal zu demütigen, sich zu unterwerfen, zu sagen, ja, Herr, du hast recht, du bist der Herr und du bist Gott. Ich will mich beugen, ich will es auch so machen wie mein Bruder Abel, er ist mir ein gutes Vorbild.
Doch was tut Kain? Kain bleibt in seiner Verstockung, in seiner Verhärtung. Er kann es nicht fassen, dass seine eigenen Leistungen, seine Anstrengungen nicht vor Gott genügen sollen. So ungerecht. Er ist erzürnt und erhebt einen inneren Groll gegen Abel. Ja, er sieht direkt seinen Bruder in Konkurrenz zu Gott. Ja, Kain meint wohl Abel. Der meint wohl sogar ein super fromm zu sein. Und zudem fühlt sich wahrscheinlich der Kain zusätzlich von Gott ungerecht behandelt. Und er denkt noch, sicherlich ist Abel daran schuld, dass Gott mein Opfer nicht angenommen hat. Bloß weil da der Abel im Weg ist. Wohl hat er Abel lieber als mich. Doch was Kain wahrscheinlich nicht wahrgenommen hat, dass Gott auch tatsächlich den Kain sehr, sehr lieb hat. Wenn er auch noch keine Sündenvergebung hatte, so hat Gott ihn doch lieb gehabt. Und Gott sieht sein Herz und sagt ihm noch liebevoll, Kain, pass auf, die Sünde lauert vor der Tür. Gib ihrer Begierde nicht nach, sondern du kannst über sie herrschen. Herrsche über sie, über die Sünde. Ich denke, wir kennen das auch aus unserem Leben. Es gibt da so Grenzbereiche, auch in unserem Herzen und Gewissen, wo wir vielleicht manches Mal verletzt werden, wo harte Worte gefallen sind in Beziehungen, vielleicht auch in Ehen oder Familien oder Arbeitsplätzen oder anderswo. Vielleicht ist da schon diese Gedankenspirale, die sich so langsam nach unten wendet, die immer größere Kreise zieht und man kommt in so einen Strudel rein und was hat der da zu mir gesagt und das geht doch nicht. Ich kann da nur so daherreden. Und wir denken uns da immer tiefer hinein und fühlen uns verletzt. Und der Zorn kommt auf und wir geben dem Zorn immer mehr Raum. Und die Bibel sagt, pass auf, die Sünde lauert vor der Tür. Wenn du dem Zorn Raum gibst, dann gibst du jetzt bald dem Teufel Raum. Und dann ist der auch mit im Spiel. Und dann versündigst du dich erst recht. Vielleicht mit bösen Taten oder mit noch böseren Worten machst du noch mehr kaputt. Und so war es bei Kain. Bei Kain wurde es ganz extrem. Er fing an, nicht über die Sünde zu herrschen, sondern in seinem Groll ging er hin, redete nochmal mit seinem Bruder Abel, wahrscheinlich nichts Gutes, und anschließend erschlug er seinen Bruder draußen auf dem Felde. Lesen wir in Vers 8. Da redete Kain mit seinem Bruder Abel. Es begab sich aber, als sie auf dem Felde waren, da erhob sich Kain wieder seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Das war das Endresultat. Das war die Gebärde der Sünde. Weg mit diesem Frommen. Weg mit diesem Superfrommen. Weg mit diesem Ärgernis. Und liebe Geschwister, was wir hier vor Augen haben, das ist das Bild der ersten Christenverfolgung. Der religiöse Mensch oder auch der selbstgerechte Mensch, der kann sehr, sehr böse werden, wenn er jemanden neben sich sieht, der irgendwo vor Gott wohlgefälliger zu sein scheint als er. Meine persönliche Erfahrung ist die, als ich gläubig geworden bin, als ich zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen bin und habe das verschiedenen Leuten gesagt, die Leute, die der Kirche sehr nahe gestanden sind, die sind mir am härtesten begegnet. Die haben sich am härtesten angegriffen gefühlt oder die es mit der Kirche auch ernst genommen haben. Warum? Weil es sie zutiefst verletzt hat. Weil sie gesehen haben, da ist was anderes bei dem. Oder meint er, der sei jetzt frommer als wir? Oder sind sie da irgendwo in Missgunst gekommen? Also der religiöse Mensch wird böse, wenn er jemanden neben sich sieht, aber auch der Selbstgerechte, der irgendwie vor Gott wohlgefälliger zu sein scheint als er selbst. Ganz genauso war es ja auch damals bei der religiösen Elite in Israel, als der Herr Jesus unter den Seinen war. Sie konnten den Herrn Jesus einfach nicht ertragen, bis sie ihn ins Kreuz geschlagen haben. Und nicht umsonst wird die Gemeinde bis heute, die Gemeinde des lebendigen Gottes, weltweit verfolgt oder auch verleumdet. Wir müssen uns nicht wundern. Es ist kein Wunder, denn die Religionen in der Welt, die können unseren Bezug zu dem lebendigen Gott nicht verstehen. Sie können es nicht einordnen, weil sie es selber nicht haben. Und deswegen haben sie dieses Leben mit dem Tod. Doch wer in Jesus Christus ist, der hat diese Gewissheit. 1. Korinther 15, Vers 55, da sagt uns Paulus, der Tod ist verschlungen in Sieg. Das ist unser Leben. Wer mit dem Herrn geht, der weiß sich des Sieges gewiss. Der Tod ist verschlungen in Sieg. Und ich möchte zum Ende kommen. Wir haben uns drei Punkte angesehen heute. Der erste war Leben mit dem Tod. Der zweite Punkt, das Opfer. Der dritte Punkt, die Folge des Opfers, der Totschlag. Und wir können es heute mitnehmen, das Geheimnis, sich Gott zu nahen, liegt allein im Opfer. Nicht im Ich, sondern der Stellvertreter macht mich vor Gott gerecht und rein. Amen. Lasst uns beten. Danke, lieber Vater im Himmel, für dein Wort. Wir danken dir, Herr, für deine große Güte, für deine Gnade und für deine Barmherzigkeit, die du den Menschen bis zum heutigen Tag erweist. Wir danken dir, dass du dich gnädig und barmherzig erwiesen hast, auch bereits den ersten Menschen. Aber wissen auch, Herr, dass du, Herr, die Sünde bestrafen musst und dass sich kein Mensch ohne Opfer, ohne das gottgewollte Opfer zu dir nahen kann. Kein Mensch kann sich ohne Blut dir nahen. Kein Mensch wird ohne Blut mit dir versöhnt. Wir danken dir, Herr, dass du auch heute noch Menschen mit dir selbst versöhnen willst. Vielleicht auch gerade Menschen, die hier unter uns im Raum sind. Wir möchten beten, Herr, dass jeder zu dir hindurchdringen darf. Wir möchten beten, Herr, dass sich jeder auf die Wahrheit deines Wortes stellt. Dass jeder, Herr, dein Wort und dein Erlösungswerk im Glauben ergreift und aufrichtig zu dir kommt. Mit einem Herzen, Herr, das alles dir hinlegt und bekennt. Wir möchten dir danken, Herr, dass du in den Herzen arbeitest. Aber auch hier in unserem Umfeld, in der Gemeinde, die Nachbarn, die jetzt auch im Haus nebenan eingezogen sind, auch die Nachbarn, die hier im Haus wohnen. Wir möchten beten, Herr, dass Menschen zum Glauben kommen, dass du Menschen zu dir ziehst und rufst. Und wir möchten beten, dass jeder von uns ein lebendiges Zeugnis von dir sein kann, inmitten diesem verdrehten und verkehrten Geschlecht, wie es dein Wort sagt. Wir danken dir, Herr, dass du uns stärken möchtest, dass du uns ausrüsten möchtest, auch für die kommende Woche, Herr, dass du jedem geistliche Kraft und Stärke geben möchtest und dass wir uns nicht vom Bösen unterbringen lassen. Danke dir, Herr, für deine Gnade und danke, dass wir uns dir anbefehlen dürfen. Im Namen des Herrn Jesus. Amen.